Lieber Herr Wedel, liebe Mitglieder der Spes Unica, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eben gerade weil ich nicht 3 Stunden reden darf und weil das Thema in aller Munde ist, möchte ich ein bisschen diese große Frage von einer anderen Seite hier beleuchten. Das Thema, wie Sie hier immer gesagt haben, der Rede ist: Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Und darüber möchten wir reden als eine Antwort oder als eine ganz andere oder eine höhere Sicht auf all diese Fragen, die gerade bei diesen 2 Synoden 2014, 2015, Bischofssynoden in Rom über Ehe und Familie und dann vor allem in diesem päpstlichen Schreiben Amoris Laetitia angesprochen wurden. Erwarten Sie nicht eine Abrechnung mit diesem Schreiben, mit Papst, mit der ganzen modernen Kirche? Wie gesagt, das ist nicht die Aufgabe hier. Es ist auch schon so vieles geschrieben worden zu diesem Schreiben Amoris Laetitia. Kardinäle haben ihre Dubia geäußert. Es sind ja auch schon so viele Versuche unternommen worden, den Progressismus in der Kirche zu stoppen. Und dieser Progressismus macht im ganzen sozialen und kulturellen Umfeld nicht einmal Halt. Vor der, man könnte sagen, der christlichsten aller Institutionen, und das ist eben Ehe und Familie. Wie gesagt, ich möchte, dass die gegenwärtige Diskussion und Verwirrung, die noch lange nicht zu Ende sind, dazu benutzen, es ist eher ein Aufruf, es ist eher ein in Erinnerung rufen, ein Appell, was Großes die Ehe ist. Gleichzeitig auch sie ermutigen, ob sie nun verheiratet sind oder nicht verheiratet, alt oder jung, zu verstehen und zu helfen, dass die Familie nur zu retten ist, wenn sie in unseren Reihen wieder geheiligt und gelebt wird. Eine Reform, ob man das will oder nicht, ob man das bedauert oder nicht, eine Reform beginnt immer bei uns selbst. Das beweist die Kirchengeschichte, da gibt es genügend Beispiele. Und das glaube ich nicht nur, sondern das haben andere auch schon festgestellt, das gilt ganz besonders für diesen Bereich Ehe, Familie, Erziehung, Autorität. Da müssen wir bei uns anfangen. Das ist das Thema des heutigen Vortrages, der heutigen Rede. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Erneuerung braucht immer das persönliche Zeugnis. Werden wir noch darauf zurückkommen. Die Ehe ist heute ein relativer, schon lange ein zeitbedingter Wert. Und gerade diese beiden Familiensynoden, wenn ich das in der Einleitung noch sagen darf, diese beiden Familiensynoden in Rom, das päpstliche Schreiben, offenbaren erschreckend die Folgen dieses Prozesses der Verweltlichung, der Relativierung. Und dieser Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen. Es geht im Grunde genommen um die Ablehnung einer übernatürlichen Ordnung, einer übernatürlichen Welt. Dahinter steckt, hinter dieser Verweltlichung, hinter diesem Relativismus, letztlich die Leugnung der Inkarnation, also dass Gott Mensch geworden ist, und der Erlösung. Diese beiden großen Geheimnisse des christlichen Glaubens, dass Gott Mensch geworden ist, eben Weihnacht, Inkarnation, und des Todes auf Golgotha, der Erlösung. Wir stehen da mittendrin. Das ist diese Spannung. Und wie gesagt, bei diesem Prozess des Relativismus geht es im Grunde genommen um die Leugnung beider Geheimnisse. Die dramatischen Folgen dieses Prozesses der Verweltlichung, wie man sagt, betreffen zuerst die Ehegatten, also jetzt zu diesem speziellen Thema, aber dann natürlich auch ganz besonders die Kinder und schließlich die ganze Gesellschaft. Staat, denken Sie nur an die demografische Entwicklung in den letzten Jahrzehnten. Was den Streit und das Chaos in der Kirche betrifft, so erinnert das sehr oder erinnert uns sehr an die Auseinandersetzung unseres Herrn mit den Schriftgelehrten, den Juden und den Pharisäern. Und damit möchte ich einleiten in das Thema. Das ist der Zusammenhang, beschrieben im Kapitel 19 bei Matthäus. Es heißt im Text, im Evangelium, da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und sprachen, ist es erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Diese wichtige Frage stellen sie als eine Falle. Es geht darum, den Herrn in eine Falle zu locken. Es sind die berühmten zwei Schulen, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Und es ist eine Fangfrage. Ist es erlaubt, seine Frau aus jedwelchem Grunde, aus irgendeinem Grunde oder eben nur bei einem schweren sittlichen Vergehen zu entlassen? Das ist die Fangfrage. Und er geht darauf nicht ein, sondern sieht das von einem höheren Standpunkt. Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch. So sind sie also nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was Gott zusammengefügt, das soll der Mensch nicht scheiden. Und sie geben sich damit natürlich nicht zufrieden, sagen ein bisschen als Ausrede, ja, warum hat dann Moses es erlaubt, einen Scheidebrief auszustellen? Und er sprach zu ihnen, Moses hat euch wegen der Hartnäckigkeit, der Härtigkeit eurer Herzen erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Und das ist unsere Frage heute. Das sind eigentlich zwei. Wie war es am Anfang? Was ist der Schöpfungsgedanke, der Schöpfungsplan? Welchen Plan hatte Gott am Anfang? Und welche Lösung hat der Erlöser? Welches ist die Lösung des Erlösers jetzt für diese Zeit nach dem Paradies? Also das sind unsere zwei Fragen, denen wir nachgehen wollen. Zuerst Mann und Frau im Schöpfungsplan Gottes. Dann nehmen wir der Einfachheit halber wiederum den Text aus der Genesis. Und es sind eigentlich zwei Schöpfungsberichte, die wir da vorfinden im ersten Kapitel, sogenannte erste Schöpfungsbericht. Sie haben das im Kopf, Gott sprach. Wir wollen den Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels, über das Vieh, der ganzen Erde, über alles, was auf Erden kriecht. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, mehret euch, füllet die Erde, macht sie euch untertan, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel des Himmels, alles Lebendige. Und Gott sprach, sieh, ich habe euch alles Gewächs auf Erden gegeben, aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels, allem, was auf Erden kriecht, allem, was eine lebendige Seele hat, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Das ist der sechste Tag, das ist der Abschnitt am Ende dieses Sechstagewerkes, der sogenannte erste Schöpfungsbericht. Gott, oder was hier ausgedrückt wird, der Mensch ist der Gipfel, der Höhepunkt der Schöpfung. Es beginnt mit, das kennen Sie, die sechs Tage, am Ende steht der Mensch. Gott baut dem Menschen ein Zuhause. Der Mensch ist eine Schöpfung Gottes. Er ist von ihm abhängig, vom Schöpfer abhängig. Er erhält das Leben aus Gottes Hand. Er ist nicht der Herr des Lebens. Er ist nur Verwalter seines eigenen Lebens, das er erhalten hat. Dann gibt es einen zweiten Schöpfungsbericht, ein bisschen später. Das ist im zweiten Kapitel. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen. Da beginnt alles mit dem Menschen. Staub von der Erde blies den Odem des Lebens in seine Nase und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Morgen und setzte den Menschen da rein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, gab ihm allerlei Bäume der Erde und so weiter. Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten, dass er ihn bebaue und bewahre. Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du sollst essen von allen Bäumen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn welchen Tages du davon issest, musst du unbedingt sterben. Und Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott bildete aus der Erde alle Tiere des Feldes und die Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen. Und damit er sehe, wie der Mensch sie benennen würde und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Also da steht der Mensch im Mittelpunkt und alles geht von ihm aus. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss deren Stelle mit Fleisch und Gott der Herr baute aus der Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, eine Frau und brachte sie zu ihm. Und da sprach der Mensch, das ist nun endlich Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen, denn sie ist vom Mann genommen. Und darum wird der Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau wird ihm anhangen. Hier in diesem zweiten, also das ist das zweite Kapitel in der Genesis, in diesem zweiten Schöpfungsbericht, da erfährt der Leser die Grundlagen dieser einzigartigen Verbindung von Mann und Frau. Und das ist die Ehe. Das ist der sogenannte Schöpfungsbericht. Bildlich dargestellt ist diese Verbindung mit der Metapher, sie werden ein Fleisch, dass sie zu einem Fleische werden. Dieser Ausdruck hebt die lebendige Einheit, die aus der ehelichen und bräutlichen Verbindung hervorgeht, hervor. Mann und Frau bilden einen gemeinsamen, einzigen, lebendigen Organismus. Und hier ist übrigens auch der Grund für die Unauflöslichkeit der Ehe. Das ist ein bisschen so wie mit Leib und Seele. Erst zusammen in dieser Harmonie, das ist der Mensch. Trennt man Leib und Seele, dann, das nennen wir den Tod. Jetzt kann man das nicht einfrieren und dann wieder zusammensetzen, das ist vorbei. Und so ist es auch analog mit der Ehe. Wenn die Ehe eingegangen wird, dann entsteht eine Verbindung, eine Einheit. Und darum die Unauflöslichkeit der Ehe. Und darüber hinaus bedeutet diese Einheit im Fleisch, wie wir eben gerade gehört haben, dass die Sexualität des Menschen in die Ehe hineingelegt und hineingebunden ist. Das ist der Grund, warum die Kirche so auf dieser Einbindung beharrt. Hier ist das grundgelegt. So, das ist der Schöpfungsplan, das ist der Beginn, das ist die Idee Gottes. Und jetzt, klar, müssen wir sofort, das ist ja auch in die Fortsetzung, dritte Kapitel, von der Untreue des Menschen sprechen. Die erste Untreue kennen Sie aus der Geschichte, Adam und Eva. Es ist dieses gefährliche Gespräch mit dem Teufel. Obwohl sie alles haben, obwohl Gott ihr Freund ist, sie wandeln mit Gott beim Abendrot. Sie sind nackt, es ist also eine völlige Ordnung, es ist kein Mangel, es ist eben Harmonie, es ist eben Paradies. Und trotzdem begibt sich Eva oder geht sie ein auf diese Frage des Versuchers, hat Gott wirklich gesagt? Sie weiß ja genau, was er gesagt hat. Sie repetiert ja, sie sagt ja, er hat gesagt, wenn wir von diesem Baum, von der Frucht dieses Baumes essen, dann müssen wir sterben. Hat Gott wirklich? Also es ist. Der Fehler liegt eigentlich schon darin, dass sie überhaupt mit dem Teufel spricht, dass sie über Gott spricht oder sprechen und nicht mit Gott. Paulus sagt dann, das ist im Römerbrief, dass die Sünde des Menschen, diese Erbsünde, wie wir sagen, weil sie auf alle Geschlechter, alle Generationen übergeht, diese Ursünde, die hat Gottes Plan verdunkelt und das Übel in die Welt eingeführt. Der Text lautet so: Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Das ist ein Parallelismus, den er nicht weiterführt, aber wir wissen, was gemeint ist. So ist eben auch dann durch einen Menschen wird die Sünde wieder überwunden. So, das ist die erste große Untreue Gottes Plan gegenüber. Und diese Untreue ist eben die große Sünde. Die zweite Untreue des Menschen ist die Scheidung. Und die wird hier thematisiert in diesem Text, den wir aus dem Matthäus-Evangelium eben zitiert haben. Es sind diese beiden Schulen, heute würden wir sagen die Fundis und die Realos. Die Fundamentalisten haben gesagt, die Pharisäer zum Beispiel, also man kann scheiden, man kann die Frau entlassen, das ist der technische Begriff, bei einem schweren, schändlichen Vergehen, eben Untreue, eheliche Untreue zum Beispiel. Die Liberalen, die Sadduzäer zum Beispiel, die haben gesagt, also aus jedwedem Grunde, wenn die Frau schnarcht oder nicht gut schläft, dann kann man eine andere heiraten. Nicht gut kocht, Entschuldigung. Dann kann man eine andere heiraten. Und darum kommen sie mit dieser Fangfrage an den Herrn, ist es dem Mann erlaubt, seine Frau aus der Ehe zu entlassen? Aus jedwelchem Grunde, für die Ehe, bei einer ehelichen Untreue und so weiter. Und wie gesagt, der Heiland antwortet, er kann sie überhaupt nicht entlassen. Moses hat diesen Scheidebrief nur ausgestellt wegen eurer Härtigkeit, weil ihr einfach verstockt sind und zu schwach. Von Anfang an war es nicht so. Das ist wichtig, das zu bedenken. Es ist eine Schwäche des Menschen, wenn er es nicht kann, wenn er nicht treu sein kann, wenn er nicht in der Ehe treu sein kann. Es ist eine Schwäche, es ist eine Herzenshärte. Und, noch einmal, am Anfang war es nicht so. Das ist also eine wichtige Lektion für, gerade im Zusammenhang mit Amoris Laetitia, in schwierigen Zeiten, eben genauso wie heute, besteht die Lösung nicht in einer Abschwächung oder in einer Erleichterung, eben gerade nicht, sondern in der Rückkehr zur ursprünglichen Ordnung. Also eine Reform oder eine Überwindung dieser Krise ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt, wenn sie nicht an den Ursprung zurückgeht. Und das ist, würde ich sagen, die große Kritik, ohne jetzt auf alle Absichten und einzugehen, aber das ist zu kurz, das ist zu schwach, das ist zu dürftig, wenn man wegen einer etablierten Situation, wie damals eben, das war Usanz, zu scheiden, es ging dann eben immer weiter, bis sogar zu dieser Schule, die gesagt hat, man kann aus einem völlig nebensächlichen Grund die Frau entlassen. Also dann das Gesetz anzupassen dieser Situation, das ist immer zum Scheiden verurteilt. Das ist immer zu kurz gegriffen. Es braucht diese Rückkehr zum ursprünglichen Plan, eben zur ersten Liebe, wie der heilige Johannes in der Apokalypse sagt. Also Christus legalisiert nicht die Aufweichung, sondern er geht im Grunde genommen zurück ins Paradies. Er sagt, wie es am Anfang war. Am Anfang war es nicht so. Am Anfang war es eben, er legt den Plan Gottes wieder frei, der durch die Willkür und Verhärtung des Menschen verschüttet war. Das ist immer wieder vorgekommen. Und das muss heute geschehen. Dann muss man wieder zurückkehren zum Ursprung. Und das macht Christus. Das ist der zweite große Gedanke, die Wiederherstellung der Ehe durch Christus. Also zuerst einmal die göttliche Ordnung. Die rechte Ordnung wird von Christus wiederhergestellt, und zwar vor seinem Tod. Das erwartet er nicht nur in einer geistigen Vollendung oder in einem Ziel, in einem Punkt, der irgendwann, eben wie man das heute, wie Kaspar das heute sagt, Kardinal Kaspar, also das ist das Ideal der Ehe, das gilt für Einzelne, für die Besseren, aber für den Normalsterblichen ist das zu hoch. Nein, Christus stellt von Anfang an die rechte Ordnung wieder her. Ist übrigens ganz interessant, in welchem Zusammenhang die Rede ist von der Ehe, also dieses berühmte 19. Kapitel bei Matthäus, 10. Kapitel, das noch schärfer ist, das noch klarer ist bei Markus, denn Markus hat diese sogenannte Unzuchtsklausel nicht. Der Text bei Matthäus heißt ja, außer bei Unzucht, aber aus dem Zusammenhang ist zu verstehen, wie Paulus das dann auch deutet. Es geht hier nicht um eine Scheidungsmöglichkeit, wenn es eben zu einem Ehebruch kam, sondern es ging nur um die Trennung von Bett und Tisch. Also, der Zusammenhang, wo Christus von dieser großen Frage, sind eigentlich die zwei großen Themen, die er sozusagen am Ende seiner Katechese, die er vor allem ausgeübt hat in der Heimat der Apostel in Galiläa, hat er sich meistens aufgehalten, er ist immer wieder oder wenige Male nach Jerusalem, aber die eigentliche Lehrtätigkeit, die macht er im Norden, also in Galiläa, wo die Jünger herkommen, die meisten. Und dann, nach dem Bekenntnis Petri, du bist Christus, das ist dann ganz im Norden, das ist an der libanesischen Grenze heute gesprochen, in Caesarea Philippi, das Bekenntnis Petri, du bist Christus. Also die Frage des Herrn, was halten die Menschen von mir, was sagen sie von mir? Die einen sagen das, du bist der Prophet, du bist und so weiter. Was haltet ihr? Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist der Glaube, das ist das Bekenntnis, das Credo. Und von da an beginnt Christus, das ist das erste Mal gleich im Anschluss, das ist bei Matthäus 16, beginnt er davon zu sprechen, jetzt müssen wir nach Jerusalem, auf das warten sie ja schon lange. Das ist ihr Traum, darum sind sie ihm nachgefolgt. Für sie ist der Messias der, der nach Jerusalem geht, der das Reich Israel wiederherstellt. Darum geht's in dieser messianischen Erwartung. Also das Reich der 12 Stämme wiederherstellt, die Römer zum Teufel jagt, dass die Macht wieder an sich greift und den Tempel in Besitz nimmt. Jetzt gehen die nach Jerusalem, wie sie das hören, da schlägt ihr Herz schon höher. Jetzt endlich, also jetzt haben wir 2,5 Jahre fast gewartet und immer wieder, wir haben sie heute gerade im Evangelium gehört, schon am Anfang, das ist Johannes 6, da sind sie so begeistert, dass sie ihn zum König machen wollen. Das will er aber nicht. Oder wenn er den Jüngern sagt, sagt nichts, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sein wird. Sie haben so eine falsche Erwartung, eine irdische Erwartung, eine irdische Messias-Erwartung, dass sie einen irdischen König wollen. Und er tut alles, um das zu verhindern. Er lässt sich nicht krönen, er lässt nicht sich bejubeln, bewundern. Und jetzt endlich spricht er davon, jetzt gehen wir nach Jerusalem. Aber nicht, um zum König gekrönt zu werden, sondern um zu sterben. Der Menschensohn muss verspottet werden, er wird gekreuzigt werden und so weiter, verhöhnt werden, von den Schriftgelehrten verworfen und am dritten Tag wieder auferstehen. Das hören sie schon gerade gar nicht mehr. Aber das kann Petrus, jetzt ist er ja der Papst, ist der designierte Papst, du bist Petrus, der Fels. Jetzt muss er das klarstellen, das darf nicht sein, niemals darf das sein. Christus wird ja sehr hart und sagt, du bist mir ein Satan. Nicht Satan, wie wir das heute verstehen, als der Teufel, sondern Satan, das Wort meint ein Hindernis. Du hältst mich vom Weg ab. Geh hinter mir. Geh mir aus dem Weg, eben Hindernis, folge mir nach. Und immer wieder wird er jetzt, von jetzt an, Lukas beschreibt das so, das ist ein Gang vom Norden nach Süden, von Galiläa nach Judäa. Jetzt ziehen sie nach Jerusalem und auf schon weit oder kurz vor Jerusalem, das sind wenige Tage, eigentlich vor dem Einzug in Jerusalem, wie sich auf den Weg machen hinauf nach Jerusalem. Jerusalem liegt viel höher als Jericho, als das Jordantal. Da kommt es zu dieser Szene. Das ist also eigentlich unmittelbar, bevor er sich zur Passion begeht. Das ist eine Zusammenfassung der ganzen Lehrtätigkeit und erfasst sozusagen all die Schwierigkeiten, all die Hindernisse, all die Prüfungen, all die Auseinandersetzungen des Menschen in zwei zusammen, Ehe und Reichtum. Ehe, also alle Fragen mit dem Leben, mit den Sorgen, mit den Diesseitigkeiten, Reichtum, diese Anhänglichkeit, dieses sich einrichten wollen, das Festmachen an Besitz, an Hab und Gut, das sind die zwei großen Themen. Die Ehe, auf das andere können wir jetzt nicht eingehen, sonst kommen wir dann tatsächlich auf 3 Stunden. Das ist der reiche Jüngling, das ist eine ganz dramatische, das ist vielleicht die erschütterndste Szene überhaupt in der Auseinandersetzung oder im Wirken des Heilandes mit den Aposteln. Dieser junge Mann, der ein Heiliger ist und der die richtige Frage stellt, was muss ich tun, um in das Himmelreich einzugehen? Der hat also kapiert, es geht nicht um das Reich Israel, wovon die Jünger ja immer noch träumen, sondern was muss ich tun, um in das Reich Gottes, Himmel. Und der Herr ist auch so ein bisschen ein Test. Es sagt nicht gleich, also seid umschlungen und komm und jetzt feiern wir das, sondern weißt du ja, was steht denn geschrieben? Halte die Gebote. Das habe ich von Jugend an gemacht. Und der Herr sagt nicht, ja, tu parles, also du übertreibst. Nein, offensichtlich ist das ein Idealer. Das ist für sein Alter ein vollkommener Mensch. Und dann sagt der Heiland, also eines fehlt dir noch. Und jetzt schaut er ihn an. Bei Markus ist der Begriff ein ganz typisches. Der Begriff kommt nur 2-mal vor. Bei der Passion, wie er den Petrus anschaut nach dem Verrat und diesen Jüngling. Er gewinnt, sagt, heißt es eigentlich, er gewinnt ihn lieb. Den möchte ich. Für den lohnt es sich. Du komm, eines fehlt dir noch. Verkauf, was du hast, gib es den Armen. Das große Thema. Und dann komm und folge mir nach. Und jener ging traurig weg, denn er hatte viele Güter. Und die Jünger, die sind geschockt. Das haben sie noch nie erlebt. Und das geht ihnen so nah, dass zum ersten Mal weiß Petrus nicht, was sagen. Er hat keine Antwort. Und der Herr fängt wieder an. Wie schwer ist es, für die Reichen in das Himmelreich einzugehen? Und dann noch einmal nimmt er das Wort wieder auf und sagt, wie schwer ist es für die, die auf den Reichtum vertrauen. Das ist noch schwieriger, noch schlimmer. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Das ist nicht eine falsche Übersetzung, sondern das Größte wird mit dem Kleinsten, das Mächtigste mit dem Schwächsten verglichen. Also das ist unmöglich. Eher geht ein Kamel durch das Nadelöhr, durch dieses kleine Löchlein bei der Nadel, als eben ein Reicher ins Himmelreich. Und Petrus ist dann zu Hause, sagen, ja, wenn das so ist, dann kann ja kein Mensch gerettet werden. Und der Herr sagt, ja, er sagt nicht, na, das war jetzt nur so eine Metapher, das war jetzt nur so ein bisschen übertrieben, um auch ein bisschen Angst zu machen. Nein, nein, das ist so. Aber nicht für Gott. Für Gott ist es nicht unmöglich. Das ist die zweite große, das Thema. Schauen Sie diese Mächtigen an, Macht, Politik, Geld, das ist die Welt. Und eben die Ehe. Die Ehe, das, wo so viele scheitern, wo so viel Unglück, so viel Streit, so viel Wunden, denken Sie nur an die Scheidungen und dann alles, was mit dem Leben zusammenhängt, die Unsittlichkeit, das Nichtbewältigen der Leidenschaften, der Leib, der uns immer wieder ein Hindernis ist auf dem Weg zu Gott und so weiter und so weiter. Also das sind die großen Themen und das fasst der Herr, also wie gesagt, im Aufstieg, jetzt geht es ans Lebendige, wie wir auf Alemannisch sagen, jetzt gilt es ernst. Das ist da das Thema. Und beide Male sind die Jünger erschüttert. Bei der Ehe sagt dann Petrus, hat ein Mensch solche Pflichten gegen seine Ehefrau, wenn man den Text genau übersetzt, so ist es nicht gut, zur Ehe zu schreiten. Petrus ist ein Profi, ist ja verheiratet. Man hat ja seine Frau verlassen, wegen Christus. Das war ja auch ein Ärgernis, oder? Also wenn Sie das einfach so machen, nur weil Sie dem Pater nachlaufen oder ins Seminar gehen wollen, so ohne ist das nicht. Aber das hat der Petrus gemacht. Und das sagt er dann auch nachher, wir haben alles verlassen. Wie er da den Jünger sieht, der da wieder weg, traurig weggeht, aber wir haben alles verlassen, was wird unser Lohn? Also die haben immer noch, und noch lange, bis zum Himmelfahrtstag eigentlich, haben sie diese Vorstellung, Es geht um etwas Irdisches, es geht um Macht, es geht um das Reich Israel. Aber wenn das so ist, also dass man nicht einmal bei einem ganz schweren Vergehen, eben bei Ehebruch, geschweige denn bei weniger wichtigen Gründen, die Frau entlassen, also eine andere heiraten darf, dann ist es besser, nicht zu heiraten. Und der Heiland sagt das schöne Wort, nicht alle fassen es. Das ist schon Gnade, das zu verstehen. Dass wer es fassen kann, der fasse es, das bezieht sich nicht nur auf die Jungfräulichkeit, sondern das wendet der Herr zuerst auf die Ehe an. Er sprach zu ihnen, nicht alle fassen dieses Wort, sondern nur die, denen es gegeben ist. Wer es fassen kann, der fasse es. Das ist die göttliche Ordnung. Übrigens, die Lösung, jegliche Lösung, überwinden im geistigen Sinne dieser beiden großen Themen und Schwierigkeiten und Prüfungen ist eben das Kind. Und die Apostel, die Evangelisten, besser gesagt Matthäus, Markus, beide stellen zwischen diese zwei großen Katechesen, Ehe und Reichtum, stellen sie das Kind. Und dann kommt Kinderdrängen, Mamas mit ihren Kindern, bringen sie zum Segnen, das gibt natürlich Lärm, wie so in unseren Kapellen und die Jünger sind ja eifrig und sie fühlen sich auch ein bisschen zu kurz gekommen, wenn sie jetzt gibt es sie noch mit Kindern ab und sie wehren es und sie vertreiben sie und sie mahnen sie zur Ruhe und jetzt geht es um Katechese, jetzt geht es um die Messe und der Herr sagt, wehret es ihnen nicht, für solche, nicht für euch, für solche ist das Himmelreich. Und bei Matthäus hat er eine doppelte Lehre, wo er sagt, wenn ihr euch nicht bekehrt und werdet wie ein Kind, dann könnt ihr nicht, das ist ein Out-Out, entweder oder. Wenn ihr euch nicht bekehrt, dann könnt ihr nicht in das Himmelreich eingehen. Für solche ist das Himmelreich. Warum ein Kind? Ein Kind ist völlig abhängig von seinen Eltern, von seiner Mutter, von seinem Vater. Und ohne zu reflektieren, klar, vertraut es, ein normales Kind vertraut seinen Eltern. Es kommt ihm gar nicht in den Sinn, der Vater oder die Mutter könnten ihm schaden oder es fallen lassen, hängen lassen. Diese Reflexion kommt dann, oder diese Erfahrung, bittere Erfahrung, so viele Kinder, gerade Scheidungsweisen, die kommt ja dann erst viel später. Aber das Kind vertraut einfach und das ist der Kern, das ist das Wesentliche, das eben die Bedingung ist für das Reich Gottes, Gott zu vertrauen wie ein Kind seinem Vater. Vielleicht ist es nicht immer ganz einfach, wenn man vielleicht einen nicht so guten Vater oder nicht so gute Beispiele hatte, in Gott wirklich den besten Vater zu sehen, auf den man immer sich verlassen kann und der einem nie fallen lässt. Und wenn er einem fallen lässt, meinen wir, dann fallen wir in seine Hände. Dieses Urvertrauen, das ist die Bedingung für das Eingehen in das Reich Gottes. Also Christus macht da überhaupt keinen Abstrich. Er sagt überhaupt nicht, ja, weil ihr also jetzt halt das gewohnt seid und legalisiere ich das und es wäre zwar gut, wenn, aber jetzt ist es halt so. Nein, wer es fassen kann, fasse es. Und es ist nicht zu fassen, nur mit rein natürlichen Techniken oder Talenten oder mit einem natürlichen Erfahrung oder Technik. Das ist zu wenig. Es braucht die Gnade. Es ist für Christen, für Gläubige, mit dem Sakrament ist es schon schwer. Es ist völlig unmöglich ohne. Eben, das ist die Reaktion der Jünger. Dann ist es besser, gar nicht zu heiraten. Und da sind wir jetzt beim Sakrament. Das war jetzt ein bisschen ausführlich, aber damit Sie die Wichtigkeit für Christus, das ist nicht einfach nur so ein Randsakrament, das ist nicht einfach nur so ein Randthema. Das steht im Kern, im Zentrum seiner. Wie gesagt, das machen die Evangelisten sehr schön. Das ist die Zusammenfassung der ganzen Lehre über Himmelreich, über die Tugenden, über das christliche Leben, die Nachfolge, also dieser Bereich des Lebens, der Ehe, des Sorgen, der Gemeinschaft natürlich auch und des Reichtums. Oder? Der ist klebrig wie Teer, man bringt es fast nicht mehr weg. Und weil das so wichtig ist, ist oder wird diese göttliche Ordnung, diese Verbindung zwischen Mann und Frau wird zum Sakrament. Das ist das große Thema der Ehe als Sakrament. Der Erlösertod Christi, die Wirkung des Erlösertodes Christi breitet sich auch auf die Ehe aus. Dieser Erlösertod ist eine göttliche Realität und durch den Tod Christi wird uns Gnade und Heil gewährt. Die Ehe ist nicht bloß eine natürliche Lebensgemeinschaft, eine praktische Organisierung des häuslichen und sozialen Lebens, sondern sie ist auch nicht bloß menschliche Liebes- und Leibesgemeinschaft. Sie ist mehr, sie ist Gnadengemeinschaft. Sie ist nicht bloß ein Lebensmodell unter anderen, das auch wieder beendet werden kann, wenn es dann nicht geht, wie die Leute sagen. Oder andere Modelle mit der Ehe zwischen Mann und Frau gleichzustellen, das ist geradezu pervers. In einem christlichen oder biblischen, neutestamentlichen Kontext ist das pervers. Da nur schon Vergleiche anzustellen, käme ja niemandem in den Sinn, die homosexuelle Verbindungen, Ehen, das ist völlig, ist eigentlich eine Contradictio in adjecto, vom Sakrament zu sprechen. Da merken wir, dass es nicht geht. Nein, unser Erlöser Jesus Christus hat die eheliche Gemeinschaft von Mann und Frau herausgehoben aus einer bloß natürlichen Welt. Und er hat die Ehe hineingehoben in das Reich Gottes, wie Donner es einmal sagt. Das ist hineingehoben in das Reich der Gnade. Ehe ist Gnade. Er hat die Ehe zu einem der sieben großen Heiligtümer seines Reiches gemacht, seinem Sakrament, das ist ein Zitat von Donnerer, zu einem heiligen, gnadenbringenden Geheimnis. Der natürliche Lebensbund von Mann und Frau ist im Ehesakrament geheiligt und geweiht, erhoben und hineingehoben in das Herz Gottes. Und das ist mit Sakrament gemeint. Es ist ein Gnadenstrom. Ist nicht einfach auch ein Sakrament, weil man halt für die Laien oder für die auch noch was braucht. Nein. Das ist ein Gnadenstrom. Das ist eine Quelle der Gnade. Die Ehe ist eines der sieben Sakramente und beinhaltet, wie alle Sakramente, drei wesentliche Elemente. Das kennen Sie. Das äußere Zeichen. Es gibt ein äußeres Zeichen bei jedem Sakrament. Es gibt eine innere Gnade. Das äußere Zeichen, das ist das Ja der Gatten, das, was sie ablegen vor den Zeugen, vor dem Vertreter der Kirche, vor dem Priester. Die innere Gnade bei diesem Sakrament der Ehe, das ist die Teilhabe an der Schöpfermacht Gottes. Und zwar nicht nur das natürliche Leben weiterzugeben, sondern auch mitzuwirken an der Heiligung des mystischen Leibes. Die Ehe ist ein Weg, ist der einzige Weg, das natürliche Leben weiterzugeben. Und durch diese Weitergabe, weil es Sakrament ist, wirken die Gatten, Vater und Mutter, an der Heiligung des mystischen Leibes. Das müssen sie sich bewusst sein. Und es nicht tun, ist immer ein Verlust der ganzen Kirche. Das ist nicht nur eine Privatsache zwischen diesem Mann und dieser Frau, wenn eine Ehe eben geschieden wird, sondern das ist eine Wunde am ganzen mystischen Leib. Und dann das dritte Element, also Zeichen, äußere Zeichen, innere Gnade, und das dritte ist die Einsetzung durch Christus. Die Sakramente gehen auf Christus zurück. Eucharistie, Taufe und so weiter. Was Gott hier, das Wort haben wir schon gesehen, das ist Matthäus 19,6, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Das ist also eine göttliche Institution, eine göttliche Anordnung. Das Sakrament der Ehe beginnt am Traualtar und dauert fort, solange die beiden Gatten leben. Durch ihr Ja-Wort spenden die Brautleute selbst einander dieses Sakrament, also nicht der Priester, und das Eheband schlingt sich um ihre Seele und das ist verschlungen. Das kann der Mensch nicht trennen. Er versucht es halt, aber er darf es nicht und die Ehe ist da. Durch das eheliche Zusammenleben wird dieses Band noch inniger und fester. Wenn die Gatten in Liebe und Treue miteinander leben, wenn sie in gottgewollter Weise sich einander hingeben und eins werden, eben in der Ehe, dann gleicht ihre Ehe dem Bund Christi mit seiner Kirche. Und das ist dann das Nächste. Sakramente sind immer eine geheimnisvoll große Verähnlichung und eine geheimnisvoll enge Verbindung mit Christus. Das gilt für alle Sakramente. Bei der Eucharistie sehen wir das ganz besonders. Bei der Taufe, klar. Aber das gilt, wie gesagt, auch für die Ehe. Und worin besteht genau diese Beziehung, diese Verbindung mit Christus? Das ist jetzt der nächste Gedanke. Nächster Punkt. Das Geheimnis ist groß, sagt der heilige Paulus. Ich meine das Verhältnis Christus zu seiner Braut, zu seiner Kirche. Er deutet dieses Geheimnis, diese geheimnisvolle Verbindung zwischen Christus und der Kirche, das deutet er auf die Ehe. Es ist die Verbindung Christi mit seiner Kirche, welche durch die sakramentale Gnade der Ehe abgebildet wird, an welcher die Ehe als Sakrament Anteil erlangt. Dadurch wird die Ehe als natürliche Möglichkeit des Menschen in den Bereich der Erlösung einbezogen, geheiligt und zu einem Stand der Erlösung. Sie wird eine gnadenhafte Darstellung der Verbindung Christus-Kirche. Also welches ist jetzt diese genau diese Verbindung? Wir gehen aus von dem Begriff Bund. Im Alten Testament, da ist die Rede vom Bund, im Neuen eher von der Verbindung. Das Heilshandeln Gottes zielt immer auf den Bund. Wir kennen den Begriff alter, neuer Bund, der Bundesschluss am Sinai, der Bund mit Noe nach der Sündflut. Schon im Alten Testament übrigens wird der Bund Gottes mit den Menschen, also dass Gott einen Bund, eine Bindung, eine Verbindung eingeht mit den Menschen, mit der Ehe verglichen. Sie haben viele Stellen im Hohelied des Salomon zum Beispiel, da ist Israel die Braut Gottes. Das auserwählte Volk ist die Braut Gottes. Die Untreue, wenn das auserwählte Volk abfällt von Gott und andere Götter oder Götter verehrt, andere Kulte einführt, dann ist diese Apostasie, wird bezeichnet als Ehebruch. Oder im Neuen Testament, kennen die Gleichnisse, das Himmelreich wird mit einer Hochzeit verglichen. Christus ist der Bräutigam. Die Seele ist die Braut. Und auch die Erlösung durch den Mensch gewordenen Sohn Gottes hat die Gestalt des Bundes. Also die Bundestheologie, das ist ein großes, ein weites Thema. Aber wir können vielleicht hier nur so viel sagen. Der neue Bund, der die ganze Fülle der Erlösung in sich schließt, also Kreuz, Tod, Auferstehung, der endet ja nicht mehr. Das ist ja das Geheimnis am Karfreitag, oder? Der alte Bund ist abgeschlossen, die ganze Liturgie. Wir beten zum Beispiel die Psalmen aus dem alten Bund, aber die ganzen liturgischen Vorschriften, der Tempel und so weiter, das ist vorbei. Was jetzt, das ist das Blut im neuen Bunde, und dieses Opfer währt eben ewig. Dieser ewige Bund ist unauflöslich gegründet in der Menschwerdung Christi. Das ist das, was ich heute schon gesagt habe, dieses Geheimnis der Inkarnation. Und dieses Geheimnis der Inkarnation ist diese unauflösliche Vereinigung des ewigen Wortes Gottes mit der menschlichen Natur in Christus. Das ist nicht mehr zu trennen. Gott ist treu. Das ist die wesentliche Botschaft der ganzen Psalmen, des ganzen alten Bundes. Gott ist treu. Wenn Gott Mensch geworden ist, dann bleibt er, dann bewahrt er diese Verbindung, dann löst er das nicht auf, weil er wie im Alten Testament sagt, jetzt, es reut mich, den Menschen geschaffen zu haben, jetzt ziehe ich das wieder zurück. Das geht nicht. Das ist im Grunde genommen der Urbund, dass in Christus Gott und Mensch eins geworden sind, dass diese Einheit so intensiv ist, dass Gott menschliche Natur annimmt. Es ist die gleiche Person, aber eine zweite, eine neue Natur. Das ist der Urbund. Das ist der höchste und innigste Bund und der eigentliche Grund für jeden Bund zwischen Gott und den Menschen. Und das ist der Grund, dieses Geheimnis der Menschwerdung ist der Grund für die Verbindung Christus-Kirche. Und diese Verbindung, Christus-Kirche, ist das Urbild der menschlichen Ehe. Das ist im Grunde genommen die Fortsetzung des Geheimnisses der Menschwerdung. Das muss man im Hinterkopf haben, um zu verstehen, dass das keine Auflösung möglich ist. Die Not und die Schwierigkeiten und der Mann mag noch so schrecklich sein, man kann sich trennen, das ist ja dann das, was eben schon in der ersten Generation geübt wird, was schon bekannt war und was auch heute die Kirche noch sogar empfiehlt, aber es gibt keine Auflösung der Ehe, weil die Ehe ein Abbild ist dieser anderen unauflöslichen Verbindung Christus-Kirche. Und die ist ein Abbild der Menschwerdung. Mit der Vollendung der Erlösung entfaltet sich der Urbund in Christus eben zum neuen Bund, Christus-Kirche. Das ist dieses große Geheimnis, das der heilige Paulus ein bisschen beleuchtet oder erwähnt im Epheserbrief, das schöne fünfte Kapitel. Christus ist der Bräutigam, die Kirche ist die Braut. Und an diesem Heilsgeheimnis, an diesem, man könnte sagen, an dieser Bündelung der Erlösungsgnaden hat das Ehesakrament Anteil. Die Ehe ist Abbild dieses Verhältnisses und wird eben dadurch zum Sakrament. Die Gnade des Sakramentes, das ist, dass die Ehe Abbild des Bundes Christus-Kirche ist. Und darum vergleicht der heilige Paulus das mit Christus-Kirche. Der Mann in dieser Verbindung nimmt die Stelle Christi ein und die Frau die Stelle der Kirche. Der Mann muss Christus ähnlich werden in seiner Liebe, also in der Liebe Christi zu seiner Kirche. Und die Frau ist dem Mann verbunden, so wie die Kirche Christus verbunden ist. Und darum sagt dann das fürchterliche Wort, jetzt müssen Sie sich die Ohren zuhalten, wenn da jemand aus der modernen Welt hier wäre. Die Frauen seien ihren eigenen Männern untertan, und zwar ihren Männern wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Am Anfang, also das griechische Wort ist Ekklesia, Gemeinde. Wir übertragen es dann auf die Kirche und es ist ja dann auch die Kirche. Weil er des Leibes Retter ist. Wie nun die Kirche Christus untertan ist, so seien es auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Kirche geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, auf dass er sie heilige. Er hat sich hingegeben und dadurch die Kirche geheiligt, nachdem er sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Das ist eben die Erlösung, die Taufe, Eucharistie und so weiter. Es ist also eigentlich ein vollkommener Parallelismus. Das haben wir an anderen Stellen beim heiligen Paulus auf. Er nimmt den ersten Teil, aber er ist so beschäftigt und so ein Missionar und hat keine Zeit und dann lässt er den zweiten Teil aus. Aber das ist zu ergänzen und das ist genau, das ist eben ein Parallelismus, nennt man das. Also sich unterwerfen und lieben, oder für die Frauen sagt er, sie müssen sich unterwerfen, von den Männern sagt er, sie müssen lieben, aber das ist das Gleiche. Das ist gleichrangig. Herrschen heißt lieben, heißt dienen. Oder wir sagen zum Beispiel, Christus herrscht über uns, aber wie herrscht er über uns? Indem er uns liebt. Also den Untertan sein, das heißt nicht in Furcht, sondern in Liebe. Der Mann ist nicht ein Macho, der sich alles erlauben darf, sondern er muss dienen. Das ist sein Herrschen. So wie Christus eben nicht gekommen ist, bedient zu werden, sondern zu dienen. Die Gattungen sind verschieden, aber ebenbürtig. Es ist eine gesunde, polare Ergänzung. Es ist auch ein Thema, unbedingt diesen Gleichheitswahn vermeiden. Das ist so, oder bezüglich des Geschlechtes, des Rechtes, Gender heute, oder das Ziel der nächsten Stufe ist wahrscheinlich, dass man Twitter macht, weil man so Hermaphroditen, weil man eine Ungleichheit nicht ertragen kann. Das ist nicht ein göttliches Prinzip oder nicht das ist nicht göttlichen Ursprungs. Das ist der Mensch, der nicht dienen will, der einfach ein Volk, ein Reich, ein Kuchen, oder? So hat es unser Geschichtslehrer mir gesagt. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, ein Topf, ein Teig, ein Rührer. Das ist eine falsche Einheit, das ist eine falsche Gleichheit. Die ist so nicht in der Ordnung, in der göttlichen Ordnung. Das ist eine Ergänzung. Also, noch einmal, der heilige Paulus wiederholt sich nicht, er setzt eine Parallele. Sie sind eins, der gleichen Stufe, sie sind geeint in Christus. Eigentlich müsste man sagen, zu Liebe gehören drei. Das ist ein berühmter Buchtitel von Bischof Fulton Sheen. Zu Liebe gehören drei. Diese beiden Gatten, die sind geeint, und zwar unauflöslich geeint in Christus. Die Einheit, die ist in Christus gegründet. Und das ist die Lösung. Das ist die Lösung. Es geht um Christus. Es geht ums Sakrament. Es ist eine Tragik. Und das ist bitter. Das ist die große Enttäuschung. Das ist die Anklage, wenn Sie auch wollen. Oder dass im Grunde genommen ist all diese Diskussion, die in Deutschland ja schon lange geführt wird, dass man den sogenannten Wiederverheirateten, das ist ein Nonsens, der Begriff, die Heilige Kommunion reichen kann. Das haben ja die Bischöfe hier von Freiburg und Trier und damals Lehmann und so weiter. Das ist schon lange Thema. Und es mag gut sein, dass der Papst aus einer ganz anderen, eben aus einer argentinischen, aus einer pastoralen Sicht kommt. Aber dass diese Bischöfe, dass die Kirche heute, der Papst nicht mehr, wie gesagt, das wollen wir nicht beurteilen, den Mut haben, die Kraft haben, die Lösung haben, einfach wieder auf den Ursprung zu gehen. Am Anfang war es nicht so. Und die menschliche Schwäche, das ist nicht ein Zeichen, dass das Gesetz oder die Ordnung zu groß ist, sondern dass er offensichtlich nicht die richtigen Mittel anwendet. Die Lösung ist Christus. Die Lösung ist die Gnade. Die Lösung ist das Leben des Sakramentes. Und jetzt gibt es natürlich Dramen, denn das ist vielleicht nicht immer möglich. Das ist eben der Partner darum, das Problem mit der Mischehe. Es gibt den früheren Bischof von Basel, von Streng, so hat er geheißen, Franziskus von Streng, die Priester haben ihn genannt, von und zu Streng. Der hatte mal gesagt, der Priester, der wird mit den Jahren immer milder und immer verständnisvoller, auch großzügiger. Aber in einem Punkt wird er strenger. Und das ist in der Beurteilung der Mischehe. Oder am Anfang ist es uns allen so gegangen. Denkt man, ja, das geht dann schon. Und die sind ja bemüht und die haben es ja versprochen. Und die wollen ja die Kinder taufen, katholisch erziehen lassen und so. Aber das ist so eine Schwierigkeit, wenn man nicht eins ist im Glauben, im Wichtigsten, eben im Gebet, in der Auffassung von Christus, in der Liebe zu Christus, hat man ja nicht den gleichen Glauben oder nicht die gleiche Theologie, nicht die gleiche Vorstellung. Das kann gut gehen, eben, dass zu einer Bekehrung kommt und dass auf einer menschlichen Ebene dann einfach die Grundlagen da sind. Aber es ist sicher nicht ideal. Das Ideal ist dann, wie gesagt, die Taufe oder die Bekehrung, die Konversion, aber da sieht man, dass die Lösung ist Christus. Eben, wer es fassen kann, der fasse es. Natürlich müssen wir mit diesen Dingen umschlagen und dann diese Menschen begleiten. Das ist ja das Anliegen des Papstes oder dieser Pastoral. Aber umgekehrt gesehen, wenn da jemand eine Ehe eingeht oder junge Leute, die heiraten, darauf muss man bauen. Also noch einmal, unauflöslich, weil Christus, weil die Liebe Christi zu seiner Kirche unauflöslich ist. Also wenn wir uns zum Schluss fragen, man soll ja nicht damit aufhören, aber wieso so viele Scheidungen, wieso so viele unglückliche Ehen, Enttäuschung, auch bei uns, auch in der katholischen Ehe. Es gibt im Buche Numeri, auch eines der fünf Bücher Mose, gibt es eine schöne 21. Kapitel, glaube ich, da, oder das Volk ist mit Begeisterung und nach 400 Jahren unter entsetzlichen Entbehrungen und Demütigungen und Niederlagen und Niederschlägen endlich ausgezogen. Und jetzt sind sie in der Wüste und sie murren immer wieder. Und dann ist eine Szene, das ist auch so erschütternd. Und Moses, der macht immer wieder Wunder. Und dann kommt das Manna und dann kommen die Wachteln und dann haben sie wieder zu essen. Und gibt es wieder, es ist ein ständiges Rückfallen oder Abfallen. Und irgendjemand sagt, warum hast du uns überhaupt rausgeführt? Wären wir doch geblieben in Ägypten. Da hatten wir wenigstens große Zwiebeln und Granatäpfel hatten wir. Furchtbar. Und dann heißt es im Text, das Volk verlor den Mut. Und dann beginnen sie natürlich zu murren und machen Vorwürfe und hadern. Und sie kennen alle diese Geschichte. Aber das ist eine typische, übrigens bei der Szene, da kommen dann giftige Schlangen und viele Tausende werden umgebracht. Und das Heilmittel ist seltsamerweise nicht, das ist sozusagen ein homöopathisches Heilmittel, es ist ein Gegengewicht. Das Gegengift ist die eherne Schlange, die Moses aufstellt. Also das ist ein Hinweis natürlich aufs Kreuz. Im Aufblick an diese erhöhte Schlange, Christus, wenn ich am Kreuz erhöht sein werde, da werden sie bewahrt vor dem Gift der Schlangen, die sich überall ausbreiten. Also, das muss die Grundlage sein. Das ist die Zukunft. Christus, das ist die Lösung. Die Schwierigkeiten, die mögen noch so groß sein. Und das, ja, da können natürlich jetzt einer sagen, das können sie leicht sagen, sie sind nicht verheiratet und die Priester, die haben immer so Lösungen und so. Aber die Rückkehr zum, so wie es Christus gemacht hat, am Anfang war es nicht so. Im Anfang, da hat Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Ich hatte mal wenn ich noch ein bisschen jünger war, eine Hochzeit, eine Ehe zu segnen. Und der Spruch des Brautpaares war, im Glauben wurzelt die Liebe, die alles vermag. Also die Liebe vermag tatsächlich alles, wenn sie im Glauben wurzelt. Der Glaube ist nicht die Vollendung, das ist die Basis, aber das muss die Grundlage sein, der Glaube an Christus. Und dann ist mit noch so vielen Widerwärtigkeiten und die heutige Zeit. Und Sie sehen es ja an diesen Mädchen, an diesen Familien, das ist möglich. Die Schwierigkeiten wird immer bleiben und auch mal der Streit. Die Priester in der Ehevorbereitung sagen immer, eben, Streit wird es immer geben, aber einen Rat, dass man keinen Tag abschließt, ohne sich wieder versöhnt und ausgesprochen zu haben. Das ist der Rückgriff auf Christus, auf den Glauben, auf das Gebet. Das ist eine große Herausforderung an die Zeit, zu begreifen, es ist der Herr. Das ist auch eine sehr schöne Szene, die ich oft erwähne, oder nach der Auferstehung. Sie haben sie jetzt erfahren und er ist Ihnen schon öfters erschienen. Nach dem Tod hat Ihnen die Wunden gezeigt. Und jetzt steht er am Ufer und sie erkennen ihn nicht. Bis dann Johannes sagt zum Petrus, der checkt es einfach nicht. Dominus est, ist doch klar, ist der Herr. Es gibt keine andere Lösung. Und das ist nicht eine Resignation, nein, das ist die große Hoffnung. Das ist unser Trumpf, das ist unsere Kraft, das ist der Sieg, das ist die Spes Unica. Christus. Aber wie... Natürlich wissen wir das wissen wir alle, sonst wären sie ja nicht hier. Aber wir leben nicht daraus. Wir glauben es, aber es durchdringt nicht unser Leben. Dass das Gebet, das vertrauensvolle Gebet wirklich erhöht wird. Wer anklopft, dem wird aufgemacht. Vielleicht nicht gerade so, wie wir oder dann und im Zeitpunkt, wie wir das wollen, aber das ist das Wichtigste. Schauen Sie, die meisten Gebete in der Liturgie, zumindest in der Messe, die enden per Dominum Nostrum Jesum Christum. Dass Sie das wieder in das Zentrum unserer Arbeit und Sorgen und Erziehung und Alter und dann die Krise und die Immigration und der Islam und die Zukunft und jetzt Oktober Fatima, wo die Welt untergeht, und dass man Christus sieht. dass dieser Glaube, das ist ein lebendiger Glaube, hat der Jesus schon immer gesagt. Wir reden viel von Glauben und Glaubenskampf, aber es ist ein lebendiger Glaube. Das muss unser Herz durchdringen. Es ist der Herr. Und das meinte ich heute Morgen. Das ist ein schöner Zusammenfall. Diese Sakramente, diese Eucharistie, diese Heilige Kommunion, die Messe vor allem, das ist die Kraft. Natürlich nicht so wie in einer weltlichen oder dummen Weise, das ist nicht ein Hokuspokus, das ist nicht ein Zaubermittel. Das ist eine Gnade, die langsam wirkt. Der Heiland vergleicht es ja, das Himmelreich, mit einem Samenkorn. Das wird langsam groß, aber es sollte groß werden, dass sogar die Vögel des Himmels darin nisten können. Ich bin überzeugt, klar, das war auch der Erzbischof. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon erwähnt habe, aber der Erzbischof hat in einer ganz schwierigen Zeit, das war 68, also wissen Sie ja noch, die Eltern unter Ihnen, der Zusammenbruch der 68-Bewegung, dann Zusammenbruch der Autorität und dann die Turnschuhminister und was weiß ich. Und der Erzbischof, da war er noch Oberer von seiner Missionsgemeinschaft, wo er Generaloberer war, in einem Rundschreiben, in einem Brief, da sagte, warum wir Optimisten sind. Optimisten. Er spricht sogar von den Beatles und von dieser furchtbaren Zeit damals, unsere Eltern, das war ja die Mode und die Musik und dann eben die neuen Ideologien und im Staat und der Zusammenbruch nach dem Konzil. Und das war in der intensivste, dramatischste Jahre. Da geht es ja bei uns relativ friedlich zu. Und da sagte, warum wir Optimisten sind. Weil wir den Glauben haben und weil wir eine Bewegung haben, die wieder den Glauben in den Mittelpunkt stellt, sprich von Jugendbewegung und so weiter. Es geht um dieses Zeugnis, dass wir sind keine Protestanten. Unser Glaube ist nicht ein Rucksackglaube. Da ist die Lehre und ich bin in der Wahrheit. Nein, das ist der Beginn. Das Erste, was Christus betont, ist, dass sie mit ihm sind, die Jünger. Wie es ihr Beruf bei Markus, die Zwölf, dass sie mit ihm sind, dass sie eine persönliche Begegnung und Beziehung zu Christus. Und aus dieser Urverbindung, wir nennen das in der Gegenwart Gottes leben, kommt die Sendung für die Kirche. Zunächst gründet dieser Glaube in der Erfahrung. Ihr seid meine Zeugen. Und wie Petrus dann einen Ersatz sucht für den Judas, da sagt er, der muss mit uns gewesen sein von Anfang, wie der Herr zu predigen begonnen hat, bis jetzt zur Himmelfahrt. Er muss ein Zeuge sein. Aber daraus, aus dieser innigen Verbindung, aus diesem Glauben an Christus, das ist die Grundlage. Und wenn wir das nicht wieder hervorbringen können, eine Euphorie, eine Elektrisierung, eine Begeisterung für Christus. Darum kamen doch die Massen. Am Anfang da wurden sie gesammelt, aber es war diese, und so war es immer wieder in der Kirchengeschichte. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Aus dieser Einigung oder Vereinigung oder Bindung mit Christus kommt, aus diesem lebendigen Glauben, also aus diesem Zeugnis kommt dann die universale Botschaft. Verkündet das Evangelium überall. Ich war vor kurzem in Japan, Osaka, kleine Gruppe. 15, 20 Leute, die singen jede Messe. Das habe ich noch nie erlebt. Fest Heiligen Timotheus, dritte Klasse, Bekehrung Pauli, singen die nicht nur das Kyriale, das Proprium. Die Gründerin, also diese Gruppe, das ist eine Frau Sakata, die hatte schon 83 dem Erzbischof geschrieben, hat Messen geschickt und darum gebeten, dass ein Priester vorbeikommt. So ein lebendiger Glaube. Das war übrigens ein ganz persönlich eine ganz schöne Erfahrung in Nagasaki, die Martyrer von Nagasaki, 26 Martyrer, die ersten, die da gekreuzigt wurden. Das ist eine Kraft und alles ist zusammengebrochen, immer wieder. Und dann 52 Jahre waren die im Untergrund. Und dann, wie sie sich im 20. Jahrhundert wieder erholt haben, kommt die Atombombe genau auf das Zentrum der Christen. Aber das sind immer wieder Prüfungen, die zu neuem Leben erwecken. Und das hoffen wir und das glauben wir, dass das auch heute nicht anders ist, dass aus einem lebendigen Glauben, aus einem Zeugnis für Christus, da muss man sich nicht schämen. Natürlich ist das alles dramatisch mit mit Amerika und ihrer Kanzlerin und bald einen neuen Kanzler und neuen Bundespräsidenten und der Atheismus und der Islam. Aber das, damit belästigt Christus seine Jünger nicht. Er sagt es dann schon am Schluss. Ihr werdet verfolgt sein, aber macht euch keine Sorgen. Ich habe die Welt überwunden. Glauben wir es jetzt oder glauben wir es nicht? Also das ist die, ich will damit nicht, klar, es geht darum nicht zu leugnen oder diese Augen zu verschließen, wie schlimm es ist. Aber sie leben und sie haben Kinder und sie müssen in dieser Welt leben. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir müssen in dieser Welt leben. Und es muss weitergehen. Wir können uns nicht wie warten auf Godot, einfach ins Bett legen und die Decke über die Ohren ziehen und warten, bis das Strafgericht kommt. Ja, vielleicht, es wird schon mal kommen. Vielleicht kommt es ja heute Abend noch. Aber das haben wir schon gesagt in den 60er Jahren, die letzten Sekunden vor der Katastrophe. Und wie viele haben ihre Vermögen verkauft und haben Schulden gemacht, weil sie gedacht haben, jetzt bringt das, jetzt haben wir schon 2017, 50 Jahre später. Nein, gerade für die Jugend, aber auch für Sie, für die Erwachsenen, vielleicht haben Sie Großkinder und leben allein. Und dass dieser Glaube an Christus die Grundlage ist unseres Lebens. Und das gilt ganz besonders, wie gesagt, für die Ehe. Dass Christus das Band ist und dass wir aus diesen Sakramenten leben. Und daraus erwächst eine neue Generation, eine neue Begeisterung, eine neue Bewegung, eine erneuerte Kirche. Dieser Glaube, dass die Liebe alles vermag. Ich habe mal von den ignatianischen Exerzitien, da haben die Leute etwas mal so braucht, weiß nicht, ob das jetzt auch noch so ist, so ein persönliches Zeugnis abgelegt oder ein kleines Wort gesagt. Und dann hat eine Frau einen Witz erzählt. Er hat gesagt, also da war ein Ehepaar und die Frau konnte einfach nicht kochen. Sie konnte es einfach nicht. Und wenn dann das Fleisch wieder Leder war und die Suppe versalzen war, dann hat sie immer gesagt, die Liebe erduldet alles. Die Liebe glaubt alles. Die Liebe hofft alles. Die Liebe überwindet alles. Und irgendwann ist der Mann, der Kran geplatzt hat, und hat gesagt, aber die Liebe frisst nicht alles. Ich danke Ihnen.